Herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kirchschulgemeinde Monshausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kirchschulgemeinde-monshausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
So, guten Morgen auch nochmal von mir. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und heute predigen. Der erste Advent. Mein WG-Mitbewohner hat schon alle Weihnachtsgeschenke. Ich habe noch nichts. Weihnachten, Zeit der Liebe. Die Aggression auf deutschen Parkplätzen erreicht langsam ihren Höhepunkt. Den Kreislauf runterfahren. Es wird draußen schneller dunkel. Hektik auch in Chile. Schlitten fahren. Ich nehme einen heißen Kakao und setze mich an die Heizung. Besinnliche Zeit. Früher habe ich mich auf Weihnachten gefreut. Heute ist es vor allem Stress und plötzlich ist es da. Schnell noch Geschenke kaufen und dann möglichst schnell in andächtige Stimmung kommen. Advent. Es kommt von Adventus. Adventus Domini, die Ankunft des Herrn. Eigentlich geht es nicht um Weihnachten, es geht um die Wiederkunft. Wiederkunft des Herrn, von der wir nicht wissen, wann. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt. Bam, Jesus kommt. Und ich? Ich habe meine Weihnachtsgeschenke am 24. immer noch nicht. Geht es um Geschenke? Nein. Geht es um Bereitsein? Ja. Bin ich bereit für die Ankunft Christi? Bin ich allezeit bereit? Habe ich im übertragenen Sinne meine Weihnachtsgeschenke eingekauft? Die besinnliche Zeit. Da besinnt man sich. Sind wir besinnungslos, dass wir uns besinnen müssen? Besinnen, als wären wir nicht bei Sinnen, als wären wir bewusstlos, als wären wir eingeschlafen, noch etwas benebelt und neben der Spur. Die besinnliche Zeit. Einmal im Jahr besinnen, einmal im Jahr zu Sinnen kommen, einmal im Jahr über sein Leben nachdenken, einmal im Jahr aufwachen. Reicht das? Der Autor des Hebräerbriefs bezeichnet seine Leser als müde geworden, als gleichgültig, als schwerhörig und er fragt sie, ob sie vergesslich sind. Anscheinend war es für die Hebräer allerhöchste Zeit, sich zu besinnen. Eigentlich sollten sie bereits in der Lage sein, andere zu unterrichten. Aber stattdessen brauchen sie erstmal jemanden, der ihnen nochmal alles grundlegend erklärt. Aber der Autor will weitergehen. Er sagt, er will, dass sie im Glauben erwachsen werden. Er hat Sorge, dass sie vom Glauben abfallen, weil offensichtlich haben einige in der Gemeinde die Gemeinde verlassen. Sie haben die Hoffnung aufgegeben. Kommt zur Besinnung, sagt er, erinnert euch. Deshalb erklärt er seinen Hebräern erstmal nochmal, was Jesus für sie getan hat. Er ruft sie auf, die Botschaft nicht nur zu hören, sondern sie auch zu leben. Das Evangelium soll in ihrem Leben sichtbar werden. Er sagt, dass es wichtig ist, weil der Tag des Herrn näher rückt. Ich weiß nicht, wann Jesus wiederkommt, aber ich weiß, dass wir jetzt näher dran sind als die Hebräer damals. Definitiv. Und deswegen ist es für uns noch wichtiger, uns zu besinnen. Darauf, was wirklich wichtig ist, uns zu besinnen, zur Besinnung zu kommen, aufzuwachen. Und ich will mich jetzt zusammen mit euch anhand von diesem Predigttext, den Harald gerade schon vorgelesen hat, besinnen. Ich lese nochmal die ersten drei Verse. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet, durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret, Durch das Opfer seines Leibes hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Was heißt es jetzt, einen freien Zugang zu Gottes Heiligtum zu haben? Ihr habt ja gerade das Bild schon gesehen und das Heiligtum im Tempel ist der Bereich, in dem die Bundeslade steht. Und nur der hohe Priester durfte da früher hinein. Und er selbst durfte auch nur einmal im Jahr hinein. Und das auch nur, um für sich selbst und für das Volk Opfer zu bringen. Und bevor er hinein durfte, musste er noch etliche Reinigungsrituale durchführen. Und außerdem musste er noch so eine Pfanne dabei haben, in der Feuer war, in der er dann Rauchwerk reinigte, um nochmal eine Rauchwolke zu bilden, mit der er dann da in das Heiligtum hineingegangen ist. Weil Gott hat gesagt, er wird in einer Wolke über der Bundeslade erscheinen. Und diese Wolke musste nochmal in Rauch gehüllt werden. Ansonsten hätte der Priester gar nicht reingedürft, sonst wäre er gestorben, wenn er so reingegangen wäre. Und das Heiligtum wurde von einem Vorhang abgetrennt. Der Priester musste also den Vorhang erst zur Seite schieben, dann durchschlüpfen und dann, wenn er drinnen war, fiel der Vorhang wieder zu und keiner konnte reinblicken. Es war total abgetrennt. Und er durfte nur einmal im Jahr hinein, wie gesagt. Und immer, wenn er reinging, musste Blut fließen. Er musste immer irgendein Tier schlachten, das vorgegeben war, was er machen muss. Und immer musste Blut fließen. Ratsch! Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Die Erde begann zu beben, die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich. Das lesen wir im Matthäus-Evangelium, Kapitel 27. Im selben Augenblick, als Jesus am Kreuz starb, zerriss der Vorhang im Tempel. Und dadurch entstand dieser freie und ungehinderte Zugang. Zuerst musste der Priester so viel tun, so viele Regeln beachten, um wenigstens einmal im Jahr hinein zu dürfen, um einmal im Jahr Kontakt mit Gott aufzunehmen. Und nun stand es einfach offen, kein Vorhang mehr, keine Rauchwolke. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gott, zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Dieser Zugang wurde durch Jesu Blut eröffnet. Sein Blut ist unendlich viel mehr wert als das von irgendwelchen Tieren, die da geschlachtet wurden. Und deshalb darf er nicht nur einmal kurz reingehen, sondern er zerreißt den Vorhang und öffnet das Heiligtum für uns alle. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Ein Weg, der zum Leben führt. Der Zugang zu Gott, den Jesus geschaffen hat, ist gleichzeitig auch der Weg zum Leben. Der Zugang und das Leben bedingen sich gegenseitig. Denn was bedeutet denn das Leben? In Johannes 3, Vers 16, das kennen wir alle, steht: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben erhalten. Es geht hier um das ewige Leben. Dieser Zugang ist der Zugang zu Gott und damit auch zum ewigen Leben. Das ewige Leben ist nicht nur irgendwann mal in den Himmel zu kommen. Ich dachte das sehr lange, dass es sich nur auf die Zukunft bezieht. Aber ewiges Leben heißt viel mehr. Natürlich gehört der Himmel, wo wir irgendwann mal hinkommen, auch dazu und darauf sollten wir uns freuen. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt, der meiner Meinung nach viel zu wenig betont wird. Das ewige Leben ist nicht nur dann, das ewige Leben ist auch hier und jetzt. Jesus sagt in Johannes 17, dass das ewige Leben darin besteht, Gott zu kennen und den, den er gesandt hat, nämlich Jesus Christus. Ewiges Leben beginnt nicht erst mit dem Tod. Ewiges Leben ist eine Beziehung. Darum ist es so wichtig, dass dieser Weg freigemacht wurde, weil wenn wir keinen Weg hätten, um zu Gott zu kommen, wenn wir nicht vor ihn treten könnten, könnten wir auch keine Beziehung mit ihm haben. Dann hätten wir kein ewiges Leben. Aber jetzt ist der Weg frei und wir können direkt zu Gott. Ohne ein Tier opfern zu müssen, ohne einen Priester zu beauftragen, weil wir haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Und anders als der hohe Priester im Alten Bund da nach dem Opfer das Heiligtum ja wieder verlassen musste, sitzt Jesus jetzt zu Rechten Gottes. Er ist ganz nah dran. Er ist im wahren Heiligtum. Näher als jeder andere Priester es jemals sein hätte können. Und durch den Heiligen Geist, wie Harald vorhin auch schon gesagt hat, sind wir mit ihm direkt verbunden. Jesus lebt in uns. Wir sind auf direktem Weg mit dem Vater verbunden. Wir dürfen ihn kennen und wir dürfen eine Beziehung pflegen. Und das ist das ewige Leben. Und genauso wie die Hebräer damals erinnert wurden, dass sie diesen Zugang zu Gott haben und damit auch die Möglichkeit für die Beziehung, genauso erinnert Gott uns heute auch daran, dass wir diesen Zugang haben. Gott will, dass wir uns besinnen. Er will, dass wir zur Besinnung kommen, dass wir aufwachen. Gott will eine lebendige Beziehung mit uns. Besinnung. Wie sieht deine Beziehung zu Jesus gerade aus? Lebst du dein ewiges Leben? Vers 22. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind bildlich gesprochen am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Nachdem der Autor des Briefs jetzt gesagt hat, was wir von Jesus empfangen haben, nämlich den Zugang zu Gott und das Leben, fordert er jetzt die Leser auf, auch so zu handeln, entsprechend zu leben. Er erinnert nochmal dran, dass jeder Gläubige wirklich rein ist vor Gott, dass das schuldbeladene Gewissen gelöscht ist. Und genauso wie die Hebräer damals brauchen auch wir diese Erinnerung. Ich habe an meiner Zimmertür vor kurzem einen großen Zettel aufgehängt. Das mache ich öfters mal, wenn mir Dinge wichtig geworden sind, an die ich mich erinnern will. Immer wenn ich meine Tür aufmache und meinen Raum verlasse, dann sehe ich diesen Zettel vor mir und werde daran erinnert. Und da steht ganz groß, klage niemanden an, auch nicht dich. Warum steht das da? Mir ist bewusst geworden, dass ich mich ganz oft anklage, dass ich mich selbst anklage. Oft bitte ich Gott um Vergebung für irgendwas und kurz darauf bitte ich ihn wieder um Vergebung. Aber wenn ich doch glaube und wenn ich doch weiß, dass Jesus meine Schuld vergeben hat, warum klage ich mich dann immer wieder selber an? Das zieht mich nicht nur runter, das trennt mich auch von Gott. Selbstanklage ist nicht demütig. Es ist nicht demütig, sich selbst anzuklagen. Selbstanklage ist eigentlich Ablehnung von Gottes Werk. Er hat meine Schuld vergeben. Warum klage ich mich dann selber noch an? Selbstanklage führt nur zu Selbstmitleid. Dazu, dass ich mich nur noch um mich selber drehe, mich selbst bejammer. Aber Gott hat mir vergeben. Und diese Selbstanklage behindert meine Beziehung zu ihm. Wenn Gott mir vergeben hat, habe ich kein Recht, mich selbst noch anzuklagen. Mein schlechtes Gewissen ist gelöscht. Und wenn ich noch ein schlechtes Gewissen habe, dann liegt es nicht daran, dass Gott mir nicht vergeben hat, sondern daran, dass ich das Gewissen nicht loslasse, dass ich noch dran festhalte. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Volle Hingabe. Das heißt, alles hinzugeben. Alles. Nicht etwas, nicht einen Teil, sondern alles. Ich habe schon das schlechte Gewissen erwähnt, das ich loslassen muss. Aber das ist nicht alles. Ich habe schon oft zu Jesus gesagt, dass er mein ganzes Leben haben kann und dass ich ihm mein ganzes Leben geben will. Ich habe noch mal einen Zettel an der Tür hängen. Da steht, ich will dir Gott in allem sein. Immer wieder merke ich, dass ich an bestimmten Bereichen in meinem Leben noch festhalte, die noch selber kontrollieren will. Bei mir ist das zum Beispiel mit Sport so. Da, wo andere sich nicht aufraffen können, mal das Sofa zu verlassen, da kann ich keine Pause machen. Es gab und gibt immer noch leider Tage, an denen meine Gedanken nur um mein Training kreisen. Ich überlege mir, was, ich wann und wie ich am besten trainieren kann. Grundsätzlich ist ja nichts Falsches am Sport. Aber ich habe festgestellt, dass ich nicht Sport mache, sondern dass Sport mich macht. Dass ich versuche, jemand zu sein, indem ich Sport mache. Dass ich meine Identität darin finde. dass ich nicht Michael das Kind Gottes bin, sondern Michael der Sportler, Michael der fitte Typ. Und dann ist es schwierig, mal ein Training ausfallen zu lassen, weil ja meine Identität dran hängt. Dann ist es schwierig, einfach mal Pause zu machen, weil man könnte ja irgendwie schwach werden oder so. Aber ich darf voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott kommen. Und ich darf darauf vertrauen, dass Jesus der beste Trainer ist, den es überhaupt gibt. Er weiß am besten, wann ich Pause brauche. Und wenn ich ihm vertraue, dann darf ich ihm auch in diesem Bereich vertrauen. Und ich habe mir vorgenommen, Jesus auch zu fragen, wann ich trainieren soll und wann nicht. Das klingt jetzt vielleicht für viele ein bisschen komisch, weil das ist vielleicht ein sehr spezielles Problem, das ich da habe. Aber es ist wirklich krass, wie sehr sich meine Gedanken um den Sport gedreht haben. Und letzten Sonntag hatte ich dann ein Erlebnis, das war richtig schön. Ich war ausgeruht, ich hatte irgendwie das Gefühl, Gott sagt jetzt, ja, heute darfst du trainieren, mach dir keinen Kopf. Und ich habe richtig schön trainieren können, mich bewegt. Und ich habe zwischendrin sogar so viel Freude gehabt und war so frei, dass ich zwischendrin Pause machen konnte und Gott loben und anbeten konnte. Und das will ich nicht missen. Ich will Gott in allem dabei haben. Ich will Gott in allem mein Leben geben. Keinen Lebensbereich von ihm fernhalten. Mir selber die Kontrolle holen. Ich will darauf vertrauen, dass er mich in allem richtig führt. Es gibt auch noch andere Bereiche in meinem Leben und alles ist ein Prozess. Aber ich will es nicht missen, Gott überall dabei zu haben. Besinnung. Gibt es in deinem Leben Bereiche, die du Gott vorenthältst? Wo willst du noch selber entscheiden? Wo fällt es dir schwer, dich Gott wirklich hinzugeben? Gibt es etwas, das dir wichtiger ist als Jesus? In welchen Lebensbereichen fehlt dir das Vertrauen und die Zuversicht, vor Gott zu kommen? Sind es deine Finanzen? Sind es deine Beziehungen? Willst du an einem Groll festhalten, den du gegen irgendjemanden hast? Sind es alte Wunden, mit denen du nicht vor Gott kommen kannst? Schämst du dich für irgendwas, wo du glaubst, nicht vor Gott kommen zu können damit? Glaub nicht, dass Gott dich wegen irgendetwas verurteilt, dir wegen irgendetwas Vorwürfe macht. Er empfängt dich mit offenen Armen. Du darfst loslassen, du darfst vertrauen. Klag dich nicht selber an. Gott klagt dich auch nicht an. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Das ist Vers 23. Was ist das eigentlich für eine Hoffnung, die wir da haben? Zuerst einmal ist es eine begründete Hoffnung. Es geht ja nicht um ein, wir hoffen irgendwie in die Luft hinein, sondern wir hoffen auf etwas, das uns versprochen wurde. Ich kann zum Beispiel hergehen und sagen, ich hoffe, dass ich morgen 500 Euro geschenkt bekomme. Vielleicht von Uwe. Aber das wäre ein ziemlich vager Wunsch. Es ist eigentlich gar kein richtiges Hoffen, es ist eigentlich mehr ein Wunsch. Völlig unbegründet. Wenn allerdings jemand zu mir kommt und sagt, zu Weihnachten schenke ich dir 500 Euro, dann habe ich die 500 Euro noch nicht, aber ich kann darauf hoffen, dass ich sie tatsächlich bekomme. Es kann immer noch passieren, dass es anders ist, dass ich es doch nicht bekomme. Aber es wurde mir versprochen und daran kann ich festhalten. Und wenn derjenige, der mir es versprochen hat, treu ist, dann weiß ich, dass ich es bekomme. Und das ist die Art von Hoffnung, die wir als Christen haben. Es ist eine begründete Hoffnung. Sie ist begründet auf dem, was uns Jesus zugesagt hat. Und in der Bibel finden wir viele, viele Zusagen. Einige sind schon erfüllt, andere noch nicht. Und bei anderen haben wir so eine Art Anzahlung bekommen. Zum Beispiel das ewige Leben. Wir haben es bereits in der Beziehung zu Jesus und wir hoffen darauf, dass es nach dem Tod so weitergeht und noch besser wird. In Johannes 10 sagt Jesus über die, die seine Stimme hören, ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Unsere Hoffnung ist, dass wir mit Jesus verbunden sind, dass wir nie verloren gehen und dass uns niemand aus seiner Hand reißen kann. Diese Hoffnung darf uns mit Freude und mit Stolz erfüllen. Das steht in Hebräer, dass wir stolz auf diese Hoffnung sein dürfen. Aber trotz dieser Zusage sind einige von den Hebräern offensichtlich vom Glauben abgefallen. Ich habe mich gefragt, warum? Steht da, dass sie die Hoffnung aufgegeben haben? Aber wie konnte es dazu kommen, dass sie diese Hoffnung aufgegeben haben? Vielleicht haben sie die Hoffnung nicht mehr so klar vor Augen gehabt. Der Schreiber sagt, wenn ihr müde werdet, dann schaut auf Jesus. Und das ist das, was wir heute tun. Wir schauen auf Jesus. Wir besinnen uns darauf, was er getan hat, damit wir eben diese Hoffnung, die wir haben, nicht vergessen. Dass wir nicht vergessen, dass Jesus treu ist, dass er uns nicht verlässt. Auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, er hat uns verlassen. Vers 24. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewohnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wir, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Die Gemeinde trägt Verantwortung füreinander, sich gegenseitig zu Liebe und guten Werken anspornen und sich ermutigen. Ich habe mir gedacht, vielleicht hat das in dieser Gemeinde gefehlt. Vielleicht haben deswegen einige deprimierte Gemeinde verlassen. Vielleicht haben sie sich gefragt, was bringen mir denn diese Versammlungen noch? Mich sieht ja doch keiner hier. Mit meinen Problemen bin ich doch alleine. Es sagt sich so einfach, gib die Hoffnung nicht auf, halt an der Hoffnung fest. Aber es ist nicht so einfach. Immer wieder kommen Schicksalsschläge, die uns leicht die Hoffnung rauben können. Und dann ist es wichtig, dass die Gemeinde Verantwortung übernimmt. Und ich fand es gerade sehr schön, in der Einleitung das zu hören, dass hier einfach füreinander gebetet wird. Dass man sich umeinander kümmert. Ich bin sehr froh, dass es Gemeinde gibt. Dass es Menschen gibt, die mir weiterhelfen. Dass es Freunde gibt, die mir zuhören. Die mich unterstützen. Die da sind, wenn ich sie brauche. Freunde, die für mich beten, wenn ich nicht mehr beten kann. Freunde, die für mich glauben, wenn ich nicht mehr glauben kann. Freunde, die bei Gott für mich eintreten. Freunde, die für mich kämpfen. Freunde, die mich lieben. Es ist wichtig, dass wir aufeinander achten, dass wir aufmerksam sind, wie es den anderen geht, dass wir uns lieben, dass wir uns das gegenseitig auch zeigen, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Als ich diese Stelle zuerst las, dass man die Gemeinde nicht verlassen soll, habe ich mir gedacht, die Leute, die das hören müssen, sind ja schon weg. Aber es stimmt nicht. Weil ich glaube, dass es in unserer Verantwortung liegt, die Gemeinde zu einem Platz zu machen, den man nicht gerne verlässt. Die Gemeinde zum Platz zu machen, an dem man gerne ist. An dem man gestärkt wird. An dem man neue Hoffnung bekommt. An dem man daran erinnert wird, welchen Wert man in Jesus hat. An unsere Beziehung mit ihm, an seine Macht. Daran, dass er uns niemals loslassen wird. Gemeinde soll ein Ort sein, wo man ganz ehrlich sein darf. An dem man Schwächen zeigen darf. An dem man Unterstützung erfährt. An dem man für den, der nicht mehr glaubt, glaubt. Der nicht mehr glauben kann, der nicht mehr beten kann, dass man für denjenigen betet. Für den, der dran ist, die Hoffnung aufzugeben, für den noch weiter hofft. Der sich selbst nicht mehr weiter weiß, zu unterstützen. Mit Wort und mit Tat. Es ist unsere Verantwortung. Besinnung. Vielleicht sitzt heute unter uns der ein oder andere, der etwas mehr Beachtung bräuchte. Vielleicht bist du derjenige. Vielleicht bist du aber auch derjenige, der auf den anderen zugehen kann. Vielleicht ist jemand da, den du mal in den Arm nehmen kannst. Vielleicht ist jemand da, der dich mal in den Arm nehmen kann. Vielleicht bedankst du dich bei jemandem. Vielleicht musst du dir auch einen Ruck geben und jemanden endlich um Verzeihung bitten. Vielleicht kannst du auch einfach nur da sein. Du sein. Du selbst sein. Oder da sein für jemanden. Mit jemandem weinen. Mit jemandem lachen. Vielleicht ist es auch Zeit, über deinen Stolz hinwegzusehen und zu sagen, ich brauche Hilfe. Aber ganz sicher ist es Zeit dazu, dich zu besinnen. Dich darauf zu besinnen, dass der Weg zu Gott frei ist. Dass dich nichts von ihm trennen kann. Und dass du vollkommen reingewaschen bist. Dass dein schuldbeladenes Gewissen ausgelöscht ist. Besinn dich darauf, dass Gott dich liebt. Dass er dich nie verlassen wird. Er liebt dich ganz und vollkommen. Lebe dein ewiges Leben. Amen. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr, dass du uns Gemeinde geschenkt hast. Dass du uns Menschen geschenkt hast, die für uns da sind, die sich um uns kümmern. Und ich danke dir so sehr, dass du den Zugang frei gemacht hast zu unserem Schöpfer. Dass wir mit dir eine Beziehung haben können. Und dass du versprochen hast, dass du uns nie verlässt. Vater, ich bete für alle die, denen es schwerfällt, an der Hoffnung festzuhalten. Ich bete, dass du neue Hoffnung schenkst, dass du neue Kraft schenkst. Und ich bete, Jesus, dass du unsere Augen öffnest für diese Leute, die gerade Unterstützung brauchen. Und dass du uns den Mut gibst, auf sie zuzugehen und ihnen zu helfen. Vater, ich danke dir, dass du uns reingewaschen hast. Ich danke dir, dass das ewige Leben jetzt schon beginnt. Ich danke dir, dass du auch heute noch Wunder tust und dass du mitten unter uns bist. Ich danke dir, dass du uns liebst, Jesus. Und ich bete, dass wir uns dir vollkommen hingeben können, dass uns nichts zurückhält, dass wir dir voll vertrauen und voller Zuversicht auf dich zukommen und dir unser Leben komplett hinlegen und dir die Ehre geben. In Jesu Namen. Amen.